Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Werner Schoninger. Herzlich willkommen. Mal ehrlich, reichen Ihnen eigentlich 16 oder 18 Grad im Winter, etwa beim Fernsehen, Spielen mit der Familie oder beim Lesen im gemütlichen Uhrensessel? Noch lässt sich nicht sagen, ob ernsthafte Gasversorgungsprobleme drohen, aber wie kommt der Vorschlag, um Energie einzusparen, die Mindesttemperaturen in Wohnungen abzusenken, in Berlin an? RBB-Reporterin Leonie Schwarzer hat Antworten.
Ungerecht sei der Vorschlag, so Rainer Wild vom Berliner Mieterverein gegenüber dem RBB. Bei einer gesetzlichen Senkung der Mindesttemperatur seien gesundheitliche Beeinträchtigungen und vermehrte Schimmelpilzbildungen zu erwarten. Es sei möglich, Gas einzusparen, das müsse aber freiwillig erfolgen. Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen hält die Idee dagegen zumindest für überdenkenswert. Es gehe dabei um die Frage, was im Katastrophenfall zu tun sei, also wenn gar kein russisches Gas mehr geliefert wird, so Pressesprecher David Eberhardt. Dann müsste geschaut werden, wie das noch vorhandene Gas gestreckt wird. Und dazu gehöre unter Umständen auch die Absenkung der Raumtemperatur. Bisher ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Mieter im Herbst und Winter ihre Wohnung mindestens auf 20 bis 22 Grad aufheizen können. Falls diese Temperatur nicht erreicht wird, haben Mieter Anspruch auf eine Mietminderung. Um Gas einzusparen, haben unter anderem die Bundesnetzagentur und der Verband der Wohnungsunternehmen vorgeschlagen, diese gesetzliche Regelung zu ändern.
Leonie Schwarzer berichtete aus der RBB Landespolitik. Früher, da war der 17. Juni mal der Tag der Deutschen Einheit. Heute ist es ja bekanntlich der 3. Oktober. Aber an den 17. Juni 1953 wird dennoch erinnert. Berlin und Brandenburg gedachten der Opfer des DDR-Volksaufstandes. Damals gab es in hunderten Orten der DDR Streiks und teils gewaltsame Kundgebungen gegen das SED-Regime. Die Menschen forderten vor allem freie Wahlen. In Berlin rief die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey heute dazu auf, jeden Tag aufs Neue für Freiheit und Demokratie einzutreten. Und in Potsdam kamen 100 Menschen in die Gedenkstätte Lindenstraße, ein früheres Gefängnis, in das Protestierende verschleppt wurden. Von der Gedenkfeier berichtet Lisa Steger.
Carla Ottmann war 7, als in der DDR Menschen auf die Straße gingen. 69 Jahre ist das jetzt her.
Ich habe in Berlin gelebt, im Prenzlauer Berg am Bahnhof Schönhauser Allee. Und auf der Schönhauser Allee fuhren die sowjetischen Panzer ratternd Richtung Pankow. Auf einer Mittelpromenade in der Straße, in der ich lebte, gab es eine große Mittelpromenade. Bauten sowjetische Soldaten Maschinengewehre, Zelte, Verpflegungsstationen auf. Also die haben sich da richtig stationiert.
Bis heute lassen die Erlebnisse Carla Ottmann nicht los.
Die Angst kommt wieder. Ich war ja damals noch Kind, konnte mir noch nicht viel vorstellen. Aber diese Geräusche der Panzer, die waren erschreckend und haben Furcht bewirkt und die Augen der Eltern drückten Angst vor dem Dritten Weltkrieg aus.
Jetzt steht sie hier mit jungen Menschen zusammen und erklärt. Mehr als 50 junge Leute sind gekommen. Sie haben in einem Workshop der Gedenkstätte Comics über den Volksaufstand gezeichnet. Einige, so wie die 20-jährigen Lucy und Patricia, haben dabei zum ersten Mal mehr über den 17. Juni erfahren.
Ich wusste nur, dass es auch in Berlin die Straße des 17. Juni gibt und dass es auf jeden Fall ein großes Event ist. Oder was heißt Event, aber ein großer Punkt in der Geschichte. Aber was genau, wusste ich jetzt nicht wirklich.
Ich habe mich vor dem Workshop informiert, was am 17. Juni passiert ist. Ich hatte da nicht wirklich viele Berührungspunkte mit vor dem Workshop und habe hier so ziemlich alles gelernt, was ich jetzt über den 17. Juni weiß.
Proteste gab es damals auch in Brandenburg, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke in seiner Rede. Rund 20.000 Menschen demonstrierten in Rathenow, rund 15.000 in Brandenburg an der Havel. Von Oranienburg und Hennigsdorf aus marschierten 10.000 Arbeiter nach Berlin.
Viele, viele Menschen sind gestorben, viele Menschen wurden verschleppt, wurden verurteilt, haben viele Jahre in Gefängnissen verbracht. Es ist schon für uns, gerade in unserer Geschichte, ein ganz wichtiges Datum, weil es eben dafür steht, dass Menschen auch gegen eine Übermacht, die ja da war und von der jeder wusste, dass sie da war, ihren Freiheitswillen bekundet haben.
Der Kampf für Freiheit und Demokratie bleibt aktuell, so Woidke. Heute, im Angesicht des Krieges in der Ukraine, mehr denn je.
Gedenken an den 17. Juni 1953 in Brandenburg, der Bericht von Lisa Steger. Elektroantrieb statt Hubkolben, Explosionsmotor. Das gibt es schon lange auch bei Bussen und wird jetzt forciert. Die Energiewende macht auch vor den Berliner Verkehrsbetrieben nicht Halt. Noch fahren rund 9 von 10 Bussen mit Diesel. Das wird sich aber ändern. Wie und wann, das hat die BVG heute auf ihrem Betriebshof in Spandau gezeigt. Inforadio-Reporter Markus Streim war dabei.
Kein dröhnender Bass, keine Dieselwolke. Ganz unauffällig rollt das Fahrzeug übers BVG-Betriebsgelände. Der 24 Meter lange Doppelgelenkbus aus Österreich ist auf unseren Straßen noch gar nicht zugelassen, wäre aber so ein Modell, das in den nächsten Jahren auch in Berlin Standard werden könnte. Äußerlich wie eine Straßenbahn auf Rädern, im Inneren die typische Busausstattung, relativ unspektakulär, so die Fahrgäste der Probefahrt.
Also er sieht innen drin spartanisch aus, aber es war trotzdem praktisch zu stehen in den Faltenbalken.
Ich glaube, der könnte gut auch hier fahren.
Ja, ist gut. Es unterscheidet sich nicht so groß von anderen Bussen, aber er ist auf alle Fälle schön leise.
Noch rollen in Berlin ja nur wenige Elektrobusse, doch das soll sich jetzt schnell ändern, so Daniel Hesse, Projektleiter E-Flotte bei der BVG.
Wir haben gerade knapp 140 Elektrobusse schon im Einsatz. Dieses Jahr kriegen wir noch 90 dazu. Und dann hätten wir sozusagen Ende dieses Jahres schon 15%. Und ab dann geht es dann richtig weiter los. Also wir haben dann viel gelernt in diesen letzten Jahren, aber es ist echt eine große Herausforderung. Und der Knackpunkt ist gar nicht die Fahrzeuge, sondern der Knackpunkt ist die Infrastruktur.
Wo sollen die neuen Elektrobusse geladen werden? An den Endhaltestellen oder unterwegs auf der Strecke? Das wäre wohl die effektivste Lösung, meint auch Jens Wiesecke vom Fahrgastverband IGEP.
Am besten ist es, wenn so ein Elektrobus mit Oberleitung fährt. Es wäre also am effizientesten zu sagen, so viel wie möglich Oberleitung, damit wir auch so wenig wie möglich Energieverluste haben. Das muss das Ziel sein, ein an das Straßenbahnsystem angedocktes Oberleitungssystem für die Busse in Berlin.
Wenn die BVG ihr Ziel 2030 erreichen will, müsste es ja noch schneller gehen. Sehr viel müsste gebaut werden, mehrere Milliarden Euro investiert und Personal umgeschult werden. Eine Mammutaufgabe, die sich wohl nur lohnt, wenn die neuen Fahrzeuge später nicht wieder im Stau stehen, sondern separate Fahrspuren erhalten.
Der Bericht von Markus Streim. Bernau, nördlich von Berlin, ist inzwischen die siebtgrößte Stadt in Brandenburg und wächst weiter. Dieses Wachstum ist prompt Hauptthema bei der anstehenden Bürgermeisterwahl. Informationen zur Ausgangslage von RBB-Reporter Helge Oehlert.
Heute hat Bernau 43.000 Einwohner, Tendenz stark steigend. Der Vorteil? Sprudelnde Steuereinnahmen. Der Nachteil? Viel Verkehr und, zumindest gefühlt, zu wenig Kita-Plätze und Ärzte. Deshalb fordert die Kandidatin der Freien Wähler, Annette Kluth, ein Umdenken.
Wir haben inzwischen Wachstumsschmerzen, die werden auch noch stärker werden. Spätestens wenn alle jetzt geplanten Gebiete dann auch mal fertig sind, dann werden wir auch bei 50.000 Einwohnern landen. Und das alles verursacht einfach Wachstumsschmerzen, vor allem in den infrastrukturellen Bereichen, Medizin, Verkehr, Soziales, die aus meiner Sicht so nicht mehr verträglich sind.
Diese Haltung empört den Amtsinhaber André Stahl von der Linken, der darin spaltende Polemik sieht.
In Bernau sind ganz wesentliche Teile der Bevölkerung schon immer irgendwann zugezogen, sind nur schon unterschiedlich lange da. Und insofern ist gerade deswegen Bernau wahrscheinlich auch so interessant, weil ganz unterschiedliche Menschen mit ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen in dieser Stadt zusammengekommen sind. Und insofern ist das eine lebendige Stadt. Und ich glaube, dass solche Spaltungsversuche Einzelner sicher nicht zielführend sind.
Auch der Kandidat der Basis kritisiert Wachstumsschmerzen, während die Partei all das nicht so ernst nimmt. Dagegen versucht der Kandidat von SPD und Grünen, Lars Stepniak-Bockelmann, einen Kompromissweg.
Ich bin selber mit 9 Jahren, sind wir hier rausgezogen, weil es einfach eine schöne Stadt ist. Wenn das andere so sehen, und ich sehe es ja auch an den Neubaugebieten hier, ich wohne ja selber direkt in einem Neubau, wie viele Leute entweder aus Bernau dorthin gezogen sind oder auch aus den umliegenden Gemeinden oder auch von weiter weg. Wenn diese Stadt so attraktiv ist, warum sollte ich denn einfach den Zuzug stoppen wollen? Wir müssen schauen, dass es wirklich sozialverträglich in Ordnung ist, dass die Straßen nicht verstopft sind, dass die Pendler ordentlich ans Ziel kommen. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir sind immer noch eine Pendlerstadt.
Am Sonntag findet der erste Wahlgang statt. 2 Wochen später die mögliche Stichwahl.
RBB-Reporter Helge Oehlert mit Informationen zur Bürgermeisterwahl in Bernau. Wer wegen seiner sexuellen Identität nicht in einer Frau-Mann- oder Mann-Frau-Beziehung leben kann oder will, muss auch in Brandenburg mit Anfeindungen rechnen. Die Polizei hat im letzten Jahr 25 Angriffe gegen queere Menschen registriert, also gegen Lesben, Schwule, Bisexuelle oder Transmenschen. Im Vergleich zu 2019 hat sich die Zahl verdreifacht. In Wittenberge in der Prignitz wollen junge Menschen an diesem Wochenende ein Zeichen setzen mit dem ersten Christopher Street Day dort. Aus der Prignitz RBB-Reporter Björn Hase-Wendt.
Wittenberge soll ein Zeichen für Vielfalt auf dem Land setzen. Das wünscht sich Jeremy Tille. Der 21-jährige Pritzwalker ist der Kopf des Christopher Street Days.
Der CSD Prignitz soll ein Safe Place auch für queere Menschen werden. Und ja, wir wollen auch in einen Austausch kommen. Wir sind überzeugt davon, dass die meisten Vorurteile dadurch entstehen, dass die Menschen nicht richtig aufgeklärt worden sind. Auch das ist ein Ziel. viel Aufklärungsarbeit zu leisten.
Jeremy weiß aus eigener Erfahrung, wie nötig das ist. In seiner Schulzeit wurde der 21-Jährige, der offen homosexuell lebt, beleidigt und ausgegrenzt. Und auch heute schlägt ihm und seinen Mitstreitern, vor allem in den sozialen Netzwerken, immer wieder der Hass entgegen.
Wir müssen uns dagegen wehren, wenn einfach Grenzen überschritten werden. Und das sind persönliche Angriffe. Das ist dann, wenn Pädophilie mit Homosexualität verglichen wird, da hört dann einfach für uns auch der Spaß auf.
Der Prignitzer CSD hat deshalb vor kurzem mehrere Strafanzeigen gestellt. Aber es geht auch anders, wie Pascal Kaiser sagt. Der 23-Jährige ist für die Liebe von Köln in die Prignitz gezogen, leidenschaftlicher Fußballschiedsrichter und hat sich vor kurzem in der Regionalzeitung als bisexuell geoutet. Er will damit ein Vorbild sein.
Ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte viele Bedenken, bevor der Artikel online ging. Aber im Endeffekt, es muss sich einiges bezüglich Homophobie im Fußball ändern. Ob es Fans sind, ob es Spieler oder Spieloffizielle sind.
Bei ihm waren die Reaktionen weitestgehend positiv. Verein und Spieler unterstützen ihn. Nun will er gemeinsam mit dem CSD-Team queeren Menschen in der Prignitz Mut machen. Dazu gibt es am Samstag ab 12 Uhr einen Demonstrationszug durch die Innenstadt, anschließend Kundgebungen vor dem Kulturhaus. Unter anderem mit Prince Charming-Teilnehmer Antonio Sausage, Österreichs bekanntesten Travestiekünstler Angelo Conti und TV-Entertainer Julian F.M. Stöckel, der auch die Schirmherrschaft übernommen hat.
Ein CSD in der ländlichen Region ist etwas Besonderes. Und wenn ein junger Mann den Mut aufbringt, dieses Wagnis zu tun, dann ist das etwas so Besonderes, was man einfach unterstützen muss. Und freue mich sehr darauf.
Sagt Fernseh-Entertainer Julian Stöckel in einem Beitrag von Björn Hase-Wendt. Übrigens erinnern queere Menschen weltweit in diesen Wochen an den Aufstand gegen brutale Polizeiwillkür gegen Schwule, Lesben und Transsexuelle im Juni 1969 in New York. Ordentlich Randale war damals in der Christopher Street, daher der Name Christopher Street Day. In Berlin ist es am 23. Juli soweit. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Werner Schoninger. Nachzuhören auch als Podcast in der RBB 24 Inforadio App.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.